Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewaltiger Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
Marin Kurkovic, aka Iron Man.
Besondere Fähigkeiten,
Datenexpertise, starkes Kundenverständnis, Pragmatismus,
Superpower,
Kreativität.
Hallo Marin und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, etwas anderes Thema, als ich klassisch im digitalen Marketing hier behandle. Heute geht es um die Zukunft des TV-Marktes in der digitalisierten Welt. Und du bist genau der Profi dafür und ich freue mich auf unser Gespräch.
Hi Lena, ich freue mich auch.
Super. Marin, du bist der Iron Man unter den Superhelden. Finde ich klasse, die Figur auf jeden Fall. Warum hast du dir diesen Superhelden ausgewählt und was zeichnet dich denn aus?
Ja, ich mochte Iron Man, weil es irgendwie so eine neue Generation von Superheld ist. Und zwar, es ist sehr technisch, so ein bisschen tüftlerisch, gleichzeitig irgendwie cool und so sexy, gebunden mit Style. Also die Technologie-Komponente mit Humor und Style, das gefällt mir am meisten.
Sehr cool, sehr cool. Ja, auf jeden Fall, das verbindet auch deine verschiedenen Expertisen, also die du auch mitbringst. Du hast ja auch eine lange Erfahrung auch im digitalen Business beziehungsweise im Media-Business und genau darüber sprechen wir auch heute, über das Thema TV-Markt beziehungsweise Media-Markt und wie TV-Markt im Zusammenhang mit der digitalen Welt funktioniert. Erzähl doch mal, also was ist denn deine Beobachtung? Also was passiert heutzutage auf dem TV-Markt? Also ich habe ja vor kurzem so ein paar Statistiken gelesen, dass zwar im Rahmen von Pandemie der TV-Konsum wieder angestiegen ist, aber trotzdem diese Verlagerung vom klassischen TV ins On-Demand-TV relativ schnell vorangeht.
Ja. Also ich glaube, man muss es vielschichtig beantworten. Einmal so eine Art Metatrend, die großen Headlines, ja, TV-Nutzung geht zurück. Ich glaube, da gibt's eigentlich auch nichts dem entgegenzusetzen. Da gibt's genug Indikatoren für global, viele Zielgruppensegmente. Die Nutzung geht von Jahr für Jahr über einen signifikanten Zeitraum von linearen TV gesprochen mal zurück. Was man dann relativieren muss, ist dieses Thema TV ist tot und TV stirbt. Mhm. Das ist wirklich nochmal extrem zu relativieren. Einerseits ist der Rückgang deutlich, aber die Summe, auf der wir uns bewegen und vor allem vielleicht das Grenzlevel, auf das wir uns irgendwann einpendeln, das wird trotzdem signifikant sein. Also das muss man einfach mal sagen. Das sieht man auch einfach auf der einen Seite in der Realwirtschaft, sprich wie viel wird für TV-Werbung ausgegeben. Man sieht das im gefühlten, also im audiovisuellen Part. Das wird natürlich dominiert von dem größten Bildschirm, den wir nun mal haben. Man sieht es aber auch, und das finde ich fast am spannendsten, die ganzen ROI-Diskussionen, Modelings, Attributionen, da haben wir eigentlich ein immer noch unerschüttertes Bild von TV. Das heißt, da wäre es für diesen ganzen Zweig hinsichtlich Performance-Messung und ROI, mhm, wäre es natürlich noch besser, wenn TV noch mehr geschaut werden würde, aber die Effektivität von TV wird eigentlich nicht in Frage gestellt. Das sehen wir, was ich persönlich immer spannend finde. Wir haben ja immer einen sehr guten Puls auf, wer wirbt gerade, wie viel im TV, wer kommt gerade dazu. Und wenn man sich da auch bei uns irgendwie die Rankings anschaut, dann sind das allesamt sehr digitale Companies, sehr global agierende Companies, die vielleicht überraschend sind für den anderen. Also sowas wie Amazon natürlich, aber Plattformen wie eBay, Google selbst, Apple natürlich extrem viel, Meta, Facebook, TikTok ist letztes Jahr eingestiegen als großer TV-Werbekunde. Das zeigt eigentlich auch, dass es absolut Sinn macht, groß qualitativ audiovisuell zu kommunizieren. Dann bin ich nur mal bei TV und Kino. Und zweitens dann auch noch einen gewissen ROI-Faktor daneben zu haben. Das heißt, das kann man TV einfach nicht absprechen. Im Gegenteil, es wird noch spannender. Indem man neue Daten, mehr Daten hinzunimmt, kann man vielleicht noch mehr rausholen. Das ist genau unser Gebiet natürlich. Auf der anderen Seite, ich habe mal irgendwie ein Zitat gehört von ein paar Jahren, als irgendwie noch die große Headline war, oh, TV ist tot. TV ist nicht tot, sondern TV hat Babys bekommen und bekommt immer mehr Babys. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Einmal auf Hardware-Ebene, ja, egal ob wir von klassisch TV sprechen oder wer ist jetzt eigentlich der Owner von dem Videostream, der darüber geschickt wird und wie wird der empfangen. Was für den Konsumenten am Ende bleibt, der große Bildschirm ist immer noch das, worüber ich meine Serien, Blockbuster-Events, Filme oder News konsumiere und zwar präferiert. Ob das jetzt über Netflix passiert, über einen klassischen Broadcaster oder andere Kanäle, das ist dann super spannend. Aber das Resultat ist, TV hat viele Ausprägungsfaktoren, das Device im Wohnzimmer ist vielleicht gerade seit 2020 nochmal wichtiger geworden, als es hier zuvor war.
Also ich muss zugeben, also ich schaue selber fast gar keinen Fernseher, also kein klassisches lineares TV. Also es ist einfach, ab und zu mal habe ich so Lust, mal am Samstag durchzugehen durch die Sender, aber ist nie was Spannendes dabei. Ne? Entweder sind das
irgendwie Filme. Ja, aber es ist bei dir Content getrieben. Es ist bei dir eine Entscheidung, weil du sagst, da ist nichts für mich.
Genau, richtig. Also deswegen, also wenn ich Fernseher schaue, also erstens ist es für mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ist es für mich eine Zeitverschwendung. Manchmal habe ich so ein schlechtes Gefühl danach, weil ich denke, boah, 2 Stunden vor der Glotze gehockt und irgendwie nichts dabei irgendwie mitgenommen, weder geistig noch irgendwie, physisch sowieso nicht, weil man dann nur rumhockt. Und deswegen, also ich bevorzuge selbst schon eher, wenn ich Bock drauf habe, irgendwie mich nur zu entspannen, meine Serie anzuschauen, dann ist es entweder Netflix oder YouTube oder...
Aber hattest du schon mal die Erfahrung mit Subscription Fatigue? Sagt dir das was?
Nee.
Das ist, wenn du, nehmen wir mal an, ich hab das manchmal, wenn ich gerade alleine bin und was esse, dann habe ich das Gefühl, ich muss was anmachen abends, damit mich das Essen von einem Videosignal begleitet wird. Mhm. Und dieser Effekt, den ich meine, der beschreibt, shit, was gucke ich jetzt eigentlich? Ja, was mache ich gleich an? Sowohl in so einer Situation als auch, wenn man sich überlegt, was schaue ich als nächstes oder womit verbringe ich denn heute Abend? Schaue ich einen Film? Welchen Film wählen wir aus? Zu zweit, zu dritt wird es noch schlimmer, diese Entscheidung zu treffen.
Ja.
Und das ist eine Sache, die natürlich auch die Plattform erkannt haben. Und die finden das auch interessant, auch Videoplayer ein Stück weit zumindest wieder zurückzuschwenken auf begrenzt linear oder zumindest begrenzt in der zeitlichen Abfolge und kuratiert. Linear im Sinne von, hey, weißt du was, wenn wir eine Folge pro Woche rausbringen, dann gibt's vielleicht Peaks, dann wissen die Leute immer, donnerstags kommt die Folge raus. Mhm. Und kuratiert bedeutet, naja, hier sind immer mehr Recommendations, hier ist ein Paket für dich, hier ist vielleicht ein gepflegter Kanal. Also und damit wollen sie eigentlich auch auf den USP des klassischen Fernsehens, nämlich es ist ein Lean-Back-Kanal. Na klar, hast du auch da Programmzeitschriften und musst auswählen, was du guckst. Aber seien wir mal ehrlich, die Auswahl ist viel, viel eingeschränkter, als das bei einem OTT oder VOD im Fall der Fall ist. Und das ist etwas, was Menschen aber mögen. Es gibt Forschung, die ersten sogenannten longitudinal Ergebnisse, das bedeutet, dass man mal sich über 10 Jahre geschaut hat, was sind eigentlich die Effekte von solchen Entwicklungen. Und die ersten kommen jetzt raus und was ich spannend finde, ist nicht nur ein Trend im Sinne von, ich schaue jetzt weniger TV, sondern je nachdem, wie sich die Lebenssituation verändert, hast du als Mensch, als Konsument mehr Bock auf Lean-Back-Kommunikation und Lean-Back-Konsum von Medien. Ganz natürlich, wir alle haben irgendwann eine Familie und Jobs und haben dann keine Listen mehr, wo wir Movie Nights uns zurechtlegen mit Popcorn und irgendwie eine 3 Serien gleichzeitig binge-watchen. Das bedeutet, diese generellen Versprechen, die es eigentlich immer schon gab vom TV, die werden auch diese neuen Plattformen irgendwie übernehmen müssen. Mhm. Und das Ganze hat dann auch wiederum ganz taktischen Implikationen für Werbung, was TV heute sexy macht. Und wir posten das eigentlich auch ständig auf LinkedIn. Die schnelle Reichweite, ja. Kein anderes Medium kann mir heute garantieren oder bewerkstelligen, dass ich irgendwie 50, 60, 70% meiner Zielgruppe in wenigen Tagen erreichen kann oder sogar in einem Tag in gewissen Fällen. Das geht einfach momentan noch nicht anders. Es sei denn, alle sind gerade draußen in der U-Bahn und dann erreiche ich da auch irgendwie 80% der Menschen. Mhm. Und das ist so ein Ding, das werden auch digitale Plattformen oder Streaming-Plattformen, non-lineare Plattformen irgendwie bewerkstelligen müssen, weil es geht nicht nur um viel Reichweite und billige Reichweite, es geht auch, ich brauche sie jetzt, damit die Leute morgen in den Laden gehen oder morgen online bestellen.
Ja, also um die Vermarktung. Also YouTube, glaube ich, geht in die Richtung. Also die haben auch mittlerweile auch CTV-Angebote beziehungsweise auch längere Formate mit Werbung und Co. Also so, Werbung sowieso, aber die gehen halt tatsächlich in Richtung Connected TV und unterstützen das auch für die Werbetreibenden. Wie ist es deine Beobachtung in Bezug auf die Zielgruppe? Sieht man, dass man eben dass lineare TV tatsächlich von einer bestimmten Zielgruppe konsumiert wird, weiß ich was, über 45, 50 oder whatever, oder ist es einigermaßen gleich verteilt weiterhin?
Mhm. Nee, absolut gibt es da Unterschiede. Na klar, man könnte sagen, wie die älteren Bevölkerungsschichten, so ein bisschen auch die Mitte der Gesellschaft, ist so das, was TV hauptsächlich antreibt. Man sieht immer noch mehr Frauen als Männer, die gucken, auch mit dem traditionellen Bild zu tun.
Ich habe das anders gedacht.
Nee, das ist wirklich, das hat auch viel mit dem traditionellen Bild zu tun, dass immer noch die Strukturen in Haushalten so sind, dass viele Frauen einfach mehr zu Hause sind tatsächlich. Und das ist gerade in der Mitte der Gesellschaft ein signifikanter Faktor, der dazu führt, dass Daytime-TV nun mal von Fraueninhalten dominiert wird, ja. Und das sieht man auch sowohl in den Werbungen, aber auch einfach in dem Content, der ausgespielt wird. Absolut die jüngeren Segmente, Millennials, Gen Z, Gen Z teilweise können sogar sehr wenig mit TV anfangen. Da sehen wir aber dann schon die Effekte von entweder einzelnen Bewegungen, wie zum Beispiel im Jahr 2020, 2021, viele News, viele politische, wirtschaftliche, ökonomische, gesellschaftliche Sachen, wo dann aber Menschen Teil einer Diskussion sein wollen und die Quelle für diese oder die Baseline für die Diskussion findet dann auf dem TV statt. Sei das durch Sondersendungen, einfach Nachrichten oder große Übertragungen, große Shows, Blockbuster-Shows, die zurückkommen. Wir haben gesehen, Wetten, dass und der Start von TV Total hat einfach auch diese Segmente wieder ins TV geholt, zumindest um damit sie einmal mitreden können digital. Und das ist schon was man definitiv sagen kann. Aber wichtig ist, was machen diese anderen Segmente sonst so? Ne? Die gehen natürlich ins Nonlineare und dann gibt es eine kombinierte Nutzung und vor allen Dingen auch diese kombinierte Nutzung im Sinne von, ja, vielleicht habe ich einen Haushalt, die Eltern einen ganz anderen Medienkonsum haben als die Kinder. Und trotzdem habe ich aber den Haushalt als Haushalt angesprochen und trotzdem hängt der dann auch von den Medien ab, die die Eltern konsumieren.
Du hast ja davor irgendwie gesagt, wir bei uns in Rankings, also wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was ihr sozusagen macht, also Ad-Scanner. Also vielleicht magst du ganz kurz nochmal erläutern, was sind sozusagen die Schwerpunkte von euch und wie bekommt ihr diese Daten und welchen Einfluss haben diese Daten auf mich als Werbetreibenden?
Genau, also was wir machen ist, wir beschäftigen uns damit, wie kann wirklich die nächste Generation von TV, aber sowohl linear als auch non-linear als auch Video, was brauchen wir da eigentlich für eine Datenbasis, eine Messungsbasis und Intelligenz hinsichtlich Kampagnen und Reichweiten, um das Ganze integriert darzustellen und das Ganze wirklich zukunftsfähig darzustellen. Unsere Vision ist immer, langfristig wird sich digital nicht TV anpassen oder einen Kompromiss machen, sondern unser TV-Verständnis wird sich dem digitalen Verständnis anpassen. Deswegen sagen wir, wir gehen zu den Quellen von Daten. Wo werden eigentlich Daten generiert zur Nutzung von Video, zur Nutzung von TV? Und wir partnern dort eben mit diesen Quellen. Im Fall von Deutschland zum Beispiel partnern wir mit Vodafone und analysieren und machen aus Rohdaten von Hunderttausenden von Haushalten und derer Nutzung von linear und non-linear TV. Daraus machen wir Reichweitendaten, Kampagnendaten, Optimierungsimplikationen, aber auch Segmentierungen für die gesamte Werbebranche, für Agenturen und für Werbetreibende, die dann sagen können, hey, was war die Reichweite meiner Kampagne? Wo finde ich die Leute, die ich noch nicht erreicht habe? Was sind das für Leute? Und wie kann ich da optimieren? Das machen wir im Prinzip für die Branche.
Auf jeden Fall eine sehr nützliche Quelle für die datengetriebene Werbeschaltung, oder?
Absolut, das ist genau der Punkt. Datengetriebene Werbung, das so kann man zusammenfassen.
Generell, so wie ich das jetzt auch beobachtet habe, auch selber sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung bei der Full-Funnel-Planung, solche Formate wie CTV, Video on Demand oder wie man das nennt, so Advanced TV, glaube ich, nennt man das, also im Vergleich zum linearen TV, die gewinnen auch sehr stark an Bedeutung im Bereich Werbung. Was ist denn deine Erfahrung? Welche Formate spielen überhaupt aktuell eine Rolle und in welcher Funnel-Stufe sollen diese angewendet werden? Also was habt ihr beobachtet?
Also ich würde sagen, die letzten vielleicht 3, aber vor allem 2 Jahre war so das Ausprobieren und die ersten Kampagnen in diesen ergänzenden Formaten waren ganz wichtig. Und da haben wir wirklich sowohl aus Funnel-Perspektive auf allen Ebenen konnte man da schöne, geile Entwicklung sehen, ehrlich gesagt. Also sowohl Branding-Kampagnen, die dann im CTV waren, Addressable TV, Einblendungen, als auch natürlich performance-orientierte Geschichten mit den ersten sehr ausgeklügelten Cases und Targetings. Ich glaube, wir waren in so einer Phase, wo da sehr viel endlich on scale gemacht wurde. Ich glaube, da ist schon klar, dass es noch mehr dieser Flächen und noch mehr dieser Möglichkeiten bedarf. Ich glaube, wir sind jetzt über diesen Probiereffekt hinaus und jetzt ist es klar geworden, okay, wie macht man das zum Mainstream? Und für den Mainstream, damit das breit eingesetzt werden kann, damit das einen ehrlichen Part des Mediamixes einnehmen kann, geht es jetzt darum, wie integriert man das? Wie verhält sich eigentlich die Nutzung von CTV und meine Kampagne auf CTV in Relation zu der Kampagne im linearen TV, in Relation zu Business-KPIs, in Relation zu Digitalkampagnen? Da sind wir, glaube ich, noch nicht, diese Grenze ist noch nicht überwunden oder soweit sind wir noch nicht als Markt, dass man sagen kann, cool, das ist jetzt voll angekommen und voll Teil des Mediamixes. Mhm. Da bewegen wir uns auch wiederum als Bestandteil, weil wir natürlich sagen können oder wollen, hey, auf Basis von den TV-Daten, linear, non-linear, wo findet man diese Menschen zum Beispiel wie in anderen Kanälen wieder? Ich glaube, da sind wir gerade als Markt mit verschiedensten Playern. Das Schöne ist aber, es arbeiten wirklich von allen Seiten Partner dran, also nicht nur Tech-Anbieter wie wir, sondern auch Broadcaster arbeiten dran, Agenturen arbeiten dran, alle aus ihrer Perspektive. Ich glaube, das wird die nächste Frontier in den nächsten 3-4 Jahren, die erklommen wird. Das heißt, das Instrument CTV und diese neuen Formate ist verstanden, funktioniert, ist notwendig. Jetzt geht es darum, wie macht man das zu einem echten Teil des Mixes auf Augenhöhe.
Habt ihr da bereits Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Werbetreibenden, also wie so ein Funnel aussehen kann, im Sinne von, ich schalte jetzt TV-Werbung, ja, und dann knüpfe ich konsequent meine Botschaften in Advanced-TV-Formaten an?
Ja, Beispiel, du hast Brand-Kampagnen, die ganz breit im TV sind, wo es darum geht, wirklich schnell Reichweite aufzubauen, aber eben auf Brand-Ebene. Und dann, dass du sagen kannst, hey, ich möchte lokal in einer bestimmten Region oder an Leute, die diese lineare Kampagne gesehen haben, CTV oder eben at once oder ganz digital punktuell ansprechen, um denen noch ein Angebot zu kommunizieren, das on top ist zu diesem Brand-Thema. Und das ist dann irgendwie induziert, hey, du hast jetzt die Pizza in deinem Umkreis oder ein Angebot, was begrenzt gültig ist. Das sind so die Kombinationen, die man jetzt häufig sieht, die auch gut funktionieren. Ja? Was dann der nächste Schritt wäre, wie gesagt, zu sagen, hey, das kommt aus einer Hand und es ist gemessen aus einer Hand und vergleichbar mit dem gesamten Mix. Aber ja, das sind so die typischen Cases. Ich find's auch spannend, wenn es nicht nur dieses Brand und dann mache ich Performance obendrauf oder so ein bisschen Angebots obendrauf. Ich finde es auch spannend, wenn das so ein Storytelling ist. Also du hast so einen allgemeinen Brand-Part und dann gibt es einen dynamischen Part, der immer noch Brand ist, aber auf dich zugeschnitten. Ja, das ich glaube, das ist auch so eine Frontier, die wir, also dynamische Kreationen in diesem CTV-Bereich, die noch kommt. Das finde ich aber auch hochgradig spannend.
Gibt es irgendwelche Besonderheiten, die man als Marketer berücksichtigen muss, wenn man so einen Mix zusammenstellt? Also was ist denn deine Meinung dazu? Also wie spielen TV und digital zusammen? Also was muss ich in Betracht nehmen, wenn ich sage, okay, das ist eine TV-Kampagne und jetzt möchte ich sie im Bereich Advanced TV ausweiten?
Man muss halt die Stärken der beiden Kanäle nutzen und nicht die Schwächen jeweils. Ja, die Stärken von linear sind, wie gesagt, die große breite Masse zu erreichen. Ja, auch sowas wie, wir haben es bei uns im System, View-to-Rates im TV im Linearen sind gigantisch, weil du hast keinen Skip-Button, du kannst den Sender wechseln oder aufstehen, aber trotzdem hast du View-to-Rates über 90%. Das ist ganz normal, das liegt in der Natur der Sache von TV. Während in anderen Formaten hast du entweder, du hast Skip-Möglichkeiten oder du hast andere technische Gegebenheiten, warum was nicht durchgeschaut wird. Ich glaube, was ganz wichtig ist in der Kombination, ist das zu verstehen, dass es eine andere Nutzungssituation ist, dass es nichts bringt, einfach den TV-Spot zu nehmen, ihn auf Addressable TV zu auszuspielen oder so ein bisschen adaptieren, sondern dass man das dann wirklich behandelt wie einen eigenen Kanal, wie einen digitalen Kanal, mit allen Bedingungen, die dazu gehören. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das Learning, dass es mit einer bloßen Adaption und Verlängerung, damit erreicht man wenig.
Mit welchen Daten kann man arbeiten, um tatsächlich diesen Mix ganzheitlich zu gestalten?
Ich finde, Testing ist ganz wichtig, weil am Ende des Tages, du hast Leute, die wollen natürlich ihre Retro-Reichweite optimieren und nutzen dafür die zusätzlichen Kanäle. Andere wollen ganz bewusst eher einen Business-Impact haben durch die zusätzlichen Kanäle und sagen, hey, nee, den nutze ich jetzt, um endlich mal vernünftig Performance-TV zu machen. Ich glaube, in beiden Fällen ist es wichtig zu testen, weil es gibt noch keinen Standard, weder hinsichtlich Reichweite noch Attributionsmodelle, die ich gesehen habe, die das vernünftig abbilden. Das heißt, A/B-Testing für sich mit verschiedenen Formaten auf die Business-KPIs, auf die Brand-KPIs. Wichtig ist dann immer, dass das Volumen groß genug ist. Also wir haben auch Cases gesehen, wo dann, ist zwar super geil, aber wenn du dann, 10.000 Ad-Impressions hast bei so einer CTV-Kampagne, dann wirst du halt auch keinen Impact sehen versus Dutzende von Millionen Bruttokontakte im linearen TV. Also die Relation ist sehr wichtig. Ich glaube, es ist die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, will ich damit Reichweite verlängern? Will ich damit irgendwas abverkaufen oder geht es mir um einen Case? Gibt es auch, also kreative Cases, die man, um sich einfach abzuheben von den anderen, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, gibt es ja auch. Ja.
Und welche Daten stellt ihr zur Verfügung? Also was kann man daraus machen grundsätzlich? Also was ist denn sozusagen der Mehrwert von euch und wie kann ich als datengetriebener Marketing-Spezialist diese Daten nutzen?
Die Basis unserer Daten ist, dass wir sagen, wir messen die Nutzung von TV nicht auf einem kleinen Sample, das repräsentativ ist, sondern wir möchten das auf einem möglichst großen Universum basieren. Das heißt, wir haben keinen Anspruch darauf, dass unser Universum repräsentativ ist, aber wir wollen möglichst viele Nutzer, möglichst viel Nutzung drin haben, um einen möglichst großen Pool haben, sowohl für präzise Messungen, weil große Fallzahl, als auch um aus diesem Pool später genau für solche Cases zum Beispiel Leute zu readressieren. Und unsere Stärken sind dabei, na klar, die große Fallzahl und die Granularität. Im Beispiel im TV ist es immer noch Standard, dass man seine Kampagnen-Performance auf Werbeblock-Ebene Durchschnitt bekommt. Das heißt, du bist in einem Werbeblock und du bist irgendwie auf Position 7 von 12 und es bekommen aber eigentlich alle 12 denselben KPI ausgeliefert. Und wir sagen halt, nein, du bekommst genau den dann für die Stelle, an der du warst und auf Basis dieses großen Universums. Das nur so eine Granularität, nur das kann eine Basis sein, aus unserer Meinung, für eine sinnvolle Anknüpfung. Weil am Ende des Tages möchtest du Lena idealerweise erreichen und nicht Lena plus 50.000, wo wir denken, dass sie so sind wie Lena. Ja.
Kann man das auch so granular machen, so dass man auf bestimmte Haushalte das Ganze runterbricht?
Nein, also selbstverständlich in Europa im GDPR, das ist auch gut so, geht es nicht darum, dass man jetzt einzelne Personen oder Devices da rauspickt. Klar, wenn Leute ihr Opt-in geben, gibt es ja auch verschiedene Modelle, dann ist das möglich, aber wir sehen da nicht den dringenden Bedarf dahin, jeden Einzelnen da anzusprechen und rauszusingeln. Es geht vielmehr darum zu sagen, welche 7.000 haben genau die Kampagne gesehen und fallen in das Segment A zum Beispiel. Ja.
Okay. Also ihr seid sozusagen, glaube ich, so, wenn ich mich nicht täusche, eine der wenigsten Unternehmen, die solche Daten auch zur Verfügung stellen, oder? Also zumindest, also ich habe ja noch in meiner Vorrecherche keine vergleichbaren auf dem Markt gesehen. Welche Technologien gibt es grundsätzlich aktuell, um Realdaten zu bekommen und auch real-time die Journeys zu orchestrieren?
Es gibt so drei Ströme im Prinzip. Ja. Mhm. Der eine Strom ist vielleicht der traditionellste, aber der ist durch die Broadcaster, also durch das TV-Signal selbst, da ist zum Beispiel ein HBB-TV-Signal mit enthalten. Das ist auch ein Rückkanal, aus dem man Daten ziehen kann. Das heißt, wenn du einen HBB-TV-fähigen Fernseher hast, dann generiert derjenige, der das Signal ausstrahlt, auch Informationen darüber, wer es gerade schaut und was die Person gerade tut. Diese Daten liegen unter der Vorherrschaft der Broadcaster, also der Sender, und das ist eine Quelle. Die nutzen das auch schon sehr erfolgreich. Da ist halt der Punkt, die verbinden das selbstverständlich mit ihrem Media-Inventar, mit ihren Kampagnen, nutzen das dafür. Ist ein Ansatz, aber der ist dann auch in so einem Walled Garden, wenn man so will. Der zweite Strang sind die Devices selbst. Ja, also du hast heute ein Connected TV von Samsung, LG. Natürlich, wenn du da das Opt-in angibst wenn du da auf Einverständnis gehst beim Setup vom Internet, dann generiert dieser Fernseher Informationen darüber, was du schaust, und sammelt diese Daten und stellt sie auch zur Verfügung. Auch da sehen wir global sehr geile Entwicklungen. Aber auch darauf gebunden daran, dass du über diese Devices oder über die Companies, die dazu gehören oder mit Partnern, dann wiederum Werbung ausspielst.
Vielleicht noch kurz eine Nachfrage dazu, also damit ich das einfach verstehe. Ich glaube, also unsere Zuhörer würden das auch verstehen wollen. Wer bekommt eigentlich diese Daten, wenn ich so ein Opt-in gebe? Ist es der Kanalanbieter, also der Senderanbieter, oder ist es der, weiß ich was, Samsung selbst oder LG selbst? Also wer hat dann diese Daten?
Also es hängt immer davon ab, wo man da aufs Einverständnis gedrückt hat, aber nein, grundsätzlich muss man sagen, die Daten gehören immer dem Nutzer. Ja, also davon geht es immer aus. Die Daten, die von deiner Nutzung generiert werden als Nutzer, gehören erstmal immer dir. Du kannst dann über die Einverständnisse, kannst du den verschiedenen Partnern quasi die Ermächtigung geben, damit was anzufangen. Wenn ich dann normal fernsehe und dann ploppt ein HBB-TV-Screen auf, also wirklich die, dann ist dann eine Message am Screen, die ist dann von RTL oder von ProSieben, und da dürfen wir die Daten nutzen, um A, B und C zu machen, und du gehst dann auf Ja, dann überträgst du dieses Recht an den Broadcaster. Wenn du aber beim Anschalten des Fernsehers beim allerersten Mal dich mit WLAN verbindest und dann ploppt auch die Frage auf von dem Fall von Samsung oder LG, dann gibst du auch denen die Berechtigung. Ehrlich gesagt, die meisten Leute machen das. Wir glauben an den dritten Strang, oder das ist der dritte Strang, den wir uns bewegen. Mhm. Return Path Data über Operator nennen wir das, also über die Telekommunikationsbetreiber, über die Netzwerke, die im Prinzip die letzte Meile kontrollieren, beziehungsweise die Leitung zu den Haushalten haben. Und das aus einem ganz speziellen Grund, weil erstens ist das eine technische Infrastruktur, auf der noch vieles andere basiert, selbstverständlich, mit einer sehr großen Fallzahl. Zweitens, diese Unternehmen haben ein vertragliches Verhältnis zu ihren Kunden. Das heißt, im Hinblick auf Sicherheit, auf Datenschutz, auf die Qualität der Verbindung zum Kunden, ist das natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn ich mir einen Fernseher kaufe und da einmal auf grün drücke. Ja, wir können die Leute incentivieren, wir können sie um Erlaubnis fragen, wir können sie mit ihnen viel, viel transparenter kommunizieren, als das jetzt irgendwie eine AGB auf der 10. Seite auf einem Fernsehdevice ist. Ne?
Und das heißt also, ich als Kunde, ich muss wahrscheinlich so einen TV-Vertrag auch mit Vodafone oder mit Telekom haben, also im Sinne von, dass ich so TV-Packages einkaufe, oder? Weil, also ich weiß zum Beispiel, dass ich kein Sky-Vertrag oder kein Vodafone oder kein Telekom-Vertrag, also im Sinne von Fernseher schauen hab, ja, also ich nutze, glaube ich, noch diese Antenne, die ich reingesteckt habe, und dann alles, was ich bekomme, freue ich mich drüber, alles andere brauche ich halt nicht, weil es sind ja schon 20 Sender, die sowieso nicht geschaut werden, ja, und das heißt also, ich muss schon so ein Package buchen, damit auch die Daten transferiert werden an den Anbieter, oder?
Ja, genau, in dem Fall ja. Also das sind die klassischen Setup-Boxen oder Kabelboxen, IPTV-Boxen, Apple TV oder auch Android, Roku. Es funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip, dass du natürlich ein Produkt hast, was du da erwerbst. Du hast einen Vertrag oder eine Subscription, und im Rahmen dieser Subscription können dann eben Datennutzungen irgendwie geltend gemacht werden, wenn das auch entsprechend kommuniziert ist. Aber genauso funktioniert das auch, selbst wenn du all das nicht hast und du hast aber einen HBTV-fähigen Fernseher und dann fragt dich ein Broadcaster nach deinem Erlaubnis, ist genau das gleiche Thema.
Okay. Und diese Daten, die ich an den Broadcaster direkt übermittle, wo landen sie dann? Also ausschließlich bei dem Broadcaster, oder werden sie auch an irgendwelche weiteren Technologien übermittelt?
Das ist alles Teil dann der AGB, der Broadcaster, aber natürlich die Modelle sehen vor, dass dann zum Beispiel identifiziert werden kann, in deinem Fall, gehört zu deinem Haushalt oder können zu dir noch andere Devices, die vielleicht wieder gefunden werden können über eine Verknüpfung, die zum Beispiel der Fernseher hat mit dem Internet, sind dann noch andere Devices angeschlossen, und wenn du da auf Ja geklickt hast, im Fall von Broadcastern, dann wird dann vielleicht ein Device Map oder ein Device Graph generiert, sprich dieses Handy von Samsung gehört zu diesem LG-Fernseher von Lena, auch wenn Lena eigentlich gar keinen Fernsehvertrag hat, aber ihr Fernseher ist nur mit dem Internet verbunden. Dann gibt es einen Device Graph, und dann können schon auch Broadcaster und andere Partner sagen, ach cool, ich möchte jetzt die Leute, die gestern Abend Champions League Fußball geschaut haben, heute auf Snapchat oder wo auch immer targeten mit einer Custom Message. Das ist so der prinzipielle Ansatz. Wichtig bei uns ist, wir geben diese Daten nicht weiter. Wir haben keinen Media-Ansatz. Wir verkaufen keine Kampagnen. Das heißt, für uns ist erstmal wichtig, dass es geht um die Messung, es geht um die Analyse, es geht um die Kampagnenoptimierung, und alles, was mit Aktivierung zu tun hat, dann sprich diese Daten dann irgendwo anders abzugreifen, all das kann nur absolut GDPR-konform und datenschutzrelevant passieren für das, was der Kunde uns wirklich ein Opt-in gibt und unseren Partnern. Das heißt also, wir kommen von der anderen Seite, dass wir uns erstmal um die datengetriebene Messung und die Datenbasis kümmern wollen für Kampagnen, und die Aktivierung überlassen wir momentan noch anderen.
Okay. Und ihr arbeitet direkt mit den Agenturen zusammen, ne?
Auch Agenturen, auch Werbungtreibende, beides.
Okay. Die Frage ist, was ich mir einmal stelle, also ihr habt ja wahrscheinlich eine immense Anzahl von Daten, ja? Mhm. Und wenn man direkt an den Marketing-Spezialisten diese Daten weitergibt, dann kann er wahrscheinlich nicht allzu viel damit anfangen. Und die Frage ist, wie packe ich diese ganzen Daten in eine Grundlage, die ich nutzen kann? Hast du da Erfahrung? Also was müssen die Marketier jetzt, die uns hören, also was müssen sie wissen, wie können sie mit diesen Daten arbeiten?
Ja, tatsächlich gibt es manchmal die Diskussion am Anfang so, ey, schickt uns einfach mal die Daten, wir werden damit schon irgendwie arbeiten, und dann sagen wir, seid ihr euch sicher, dass ihr die haben wollt, weil eigentlich die Daten an sich muss man irgendwie interpretieren, aggregieren können, aber ich bin nicht überrascht, ich finde es einfach super, wie emanzipiert da der Markt schon ist, auch Werbungtreibende, Marketeers, nicht nur Agenturen, um da ganz gezielt erstens auch zu wissen, natürlich mit durch Onboardings mit uns, aber dann zu sagen, ach cool, ich brauche die und die Informationen zu meinen Kampagnen, zu Wettbewerbskampagnen, und ich bin vor allen Dingen, finde ich super, wie ich jetzt schon gelernt habe, dass das dann nicht unbedingt dabei bleibt immer, dass man die Informationen schickt, und dann ist das irgendwie eine manuelle Arbeit oder ein manueller Kopf, der dann überlegt, was mache ich jetzt daraus, was sind jetzt die Handlungsimplikationen, sondern es gibt immer mehr einfach Integrationen zu bestehenden Systemen, BI-Systemen von Kunden, die schon existieren, wo Performance über mehrere Kanäle schon gemessen wird, das wird immer besser und immer emanzipierter. Und ich glaube, deswegen ist die Zukunft da eher die Frage APIs, also welche Maschinen reden mit welchen Maschinen, während es heute noch so ein Hybrid ist, also ein bisschen API, aber auch viel Reporting, ja, also einfach, was war die Performance letzte Woche und was können wir daraus lernen, versus die KPIs werden direkt an die betreffenden Systeme geschickt, die dann daraus direkt actionable Insights in Taten umsetzen.
Ja, ich überlege nur so, ich glaube, es gibt noch wahrscheinlich ein Wissensgap im Sinne von, wie gehe ich an das Thema konzeptionell ran? Ne? Weil die Daten gibt es ja bestimmt genügend auf dem Markt grundsätzlich, aber das ist nur meine Vermutung, dass die meisten Marketier noch nicht so ganz genau wissen, okay, wie verknüpfe ich beispielsweise die TV-Daten mit den Digitaldaten und da bräuchte ich erstmal ein Konzept. Ne? Also was mache ich mit diesen ganzen Datenmengen und wie schließe ich sie in meine Marketing-Mix-Modeling-Modelle mit ein oder Attributionsmodelle oder whatever. Was wäre dann der Schlüssel? Also gehe ich dann zur Agentur oder könnt ihr auch da unterstützen im Sinne von dieser konzeptionelle Teil?
Mhm. Absolut, wir unterstützen, um genau diese auch die von einer Seite oft zu bündeln und zu sagen, hey, es macht Sinn, wenn du zum Beispiel Traffic-Daten hast oder irgendwie Brand-KPIs hast, da macht es Sinn, die mit den Daten von uns oder mit Daten von anderen dritten Parteien zu kombinieren. Wir gehen dann auch so weit, dass wir konzeptionell über Systeme sprechen und über Prozesse sprechen, wie man das macht. Aber wir sehen schon, dass das immer mehr schon professionalisiert passiert. Ja, mit Agenturen, absolut. Das ist für mich auch einer der wichtigen modernen KPIs von KPIs, USPs von Agenturen, das auch bleiben wird, das für Kunden auch zu sortieren und zu ordnen. Ja, es wird immer Kunden geben, die dafür Inhouse machen. Das ist okay und das ist auch relevant. Aber Agenturen wissen da immer noch sehr gut Bescheid. Eine Lösung ist immer die technologische Dashboards, Systeme, Tools, wo das integriert wird. Die andere Lösung ist wirklich immer eine Frage nach dem Insight. Also was wenn ich meine digitale Performance KPIs mit brandgetriebenen TV KPIs kombiniere, was sind dann die abhängigen Variablen, ja, und was verändert sich? Und dann ist es weniger die Frage, wo bündel ich die Daten, und vielmehr die Frage, wie sieht mein Prozess aus, wenn ich ein Insight habe, dass ich was anpasse? Und da kommen wir dann wieder zurück zum TV oft. Standard im TV ist, du hast irgendwie so einen langen Zeitraum, du buchst was ein, dann musst du warten, dann passiert was, dann ist vorbei. Ich glaube, da wird viel disruptiert gerade, dass es viel dynamischer wird. Sprich, ich erkenne was und vielleicht will ich morgen eine Veränderung machen. Vielleicht will ich morgen meinen Spot ändern und auf den 12 Sendern sein und nicht mehr auf den 3. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo digital viel weiter voran ist, aber wir jetzt lernen, dass das im TV eigentlich auch geht. Ja, durch CTV, aber auch durch lineare Geschichten.
Okay. Wirklich, also auch durch das lineare TV, weil ich glaube, es ist nur meine Erfahrung, es ist unglaublich schwer, irgendwelche Werbeplätze im TV zu buchen und die müssen langfristig gebucht werden und da musst du reinkommen und dann ist es noch sehr zäh. Das ist gar nicht so flexibel wie in dem digitalen Bereich. Deswegen weichen schon relativ viele Unternehmen auf ihr digitale Formate aus, also CTV, Addressable TV etc. pp., um einfach mal diese Geschwindigkeit zu bekommen.
Mhm. Es ist zäh, aber diese Verkrustungen brechen definitiv auf. Also sowohl technologisch auf Seiten der Vermarkter, als auch einfach in den Prozessen, die dann gemacht werden. Na klar, wenn du Situationen hast wie letztes Jahr, wo es immer vermehrt so war, dass man eigentlich gar nichts mehr kaufen konnte, weil alles schon weggekauft war, dann hilft das nicht unbedingt. Dann wird alles nicht unbedingt befördert, dass es schneller geht. Aber gerade auch viele kleine Broadcaster, die fragmentierte Nutzung von TV führt dazu, dass man sehr viele punktuelle Stars irgendwie bekommt. Dort ist dann schon vieles auch schneller möglich. Ja? Und deswegen ist es, man kann schon erkennen, dass es dynamischer wird. Vor allen Dingen, wenn etwas nicht funktioniert, dann ist immer interessant, wie schnell es dann geht, dass es angepasst wird.
Okay, super. Ihr habt ja auch eine gewisse Vision, ja? Also ihr wollt ja den Marketern oder der Werbebranche auch gute Daten geben und zur Verfügung stellen. Wenn du selber ein TV-Sendetreibender wärst, wie würdest du denn einen datengetriebenen Sender aufbauen?
Mhm. Finde ich eine super coole Frage, weil das frage ich mich selber oft. Ne? Was würde ich denn eigentlich machen? Der Fehler, den man macht, ist dann so, ich mache jetzt nur einen datengetriebenen, algorithmusgetriebenen Sender, der mir sagt, irgendwie die ganzen Hosts müssen gelb tragen und das Wort so und so führt dazu, dass die Menschen das mehr schauen. Ich glaube, das ist nicht real. was sich immer wieder zeigt, also und das ist auch wieder die Stärke von TV, Menschen gucken Menschen. Ja, egal, welche Daten wir zugrunde ziehen, Menschen gucken gerne Menschen. Und was man da datengetrieben daraus lernen kann, ist weniger dieser alte Prozess, und so sind wir mal ehrlich, so funktioniert immer noch die Generierung von Content für TV und für Video insgesamt. Das ist ein sehr oldschooliger Prozess. Du pitchst manche Sachen, vielleicht sogar in Hollywood, dann kriegst du eine Finanzierung, dann wird das freigegeben, dann wird das gefilmt und dann kauft jemand die Rechte und dann landet es irgendwann auf einem großen Bildschirm. Ich glaube, da muss man ansetzen, dass man das, was man zeigt, viel dynamischer macht, vielleicht viel pragmatischer, also vielleicht weniger Aufwand, aber dafür die Inhalte, die punktuell gerade funktionieren, darauf eingeht. Und da gibt es klare Vorbilder, wenn wir mal ehrlich sind, Streaming-Plattformen, wo Menschen als selber viel streamen, also zum Beispiel Twitch, aber teilweise auch einfach die sozialen Medien mit Videocharakter, da sieht man ganz gut, was Menschen schauen wollen. Man darf nicht den Fehler machen, das 1:1 zu übertragen auf TV, das haben wir auch schon gesehen, da nimmt man einfach 50 Influencer und lässt die TV machen, das funktioniert auch nicht so gut. Aber die Themen und was die Menschen interessiert, was sie hält, was dafür sorgt, dass sie wiederkommen, das sind die gleichen Sachen. Ja, und da sieht man eben, Menschen gucken gern Menschen, der Entertainer bleibt der Entertainer. Und da sind die Leute eher happy, wenn sie das schedulen können, wenn sie das linear, wenn sie wissen, hey, Freitagabend ist der immer, den kann ich mir dann zwar Sonntag nochmal im Real Life anschauen, aber dann reserviere ich es mir. Das heißt, das würde ich definitiv als großes Learning nehmen. Dynamischer, pragmatischer, filetierte Content-Stücke auszuliefern, aber nicht ganz dem Algorithmus freien Lauf zu lassen. Das würde nicht funktionieren.
Okay, alles klar. Sehr cool, Marin. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade sehr viel mitgenommen. Vielleicht magst du noch so zwei, drei Sachen den Marketieren mitgeben, die sie in Bezug auf TV-Entwicklung mitnehmen sollen, weil am Anfang hatten wir auch mit der These gestartet, TV stirbt oder stirbt nicht. Ich glaube, das ist immer so dieser Kampf auch in Unternehmen intern, also die Digitalen sagen, hey, also TV stirbt aus, ihr braucht das gar nicht mehr zu machen, und die klassischen Marketier, die sagen, nee, TV, das müssen wir trotzdem weiterhin machen. Also was würdest du so mitgeben in Bezug auf die Entwicklung des TVs in der Zeit der Digitalisierung?
Also Punkt eins, es ist nicht so eine Insel von aussterbenden Entities, sondern es sind jeden Monat über 1000, ich glaube 1200 Brands waren es letzten Monat, die im TV werben, und es werden eher mehr, es wird also fragmentierter. Diese Companies sind hochgradig auch digitalisiert, performanceorientiert, brandorientiert, also alles Mögliche. Deswegen TV so als den Leprakranken zu bezeichnen, da sollte man wirklich die Berührungsängste absolut ablegen. Ja. Was wir mitgeben würden, ist, durch Daten und durch die Hinzunahme von Daten, wir sprechen als Endscanner immer durch die Hinzunahme unserer Daten, werden Potenziale aufgedeckt. Ja, man kann so fast Arbitrage betreiben und sagen, hey, hier ist etwas underpriced oder overpriced, dort bekomme ich Reichweite, Performance in Relation zu meinen KPIs, und die Daten decken diese spannenden Felder auf. Ja, das heißt, es ist nicht immer die gleichen Sachen, auf die Großen und die Kleinen sich gemeinsam ausbieten, sondern man kann für sich sehr, sehr schöne Hotspots erkennen oder Blue Oceans, wie man sagt, und eine Menge an Daten deckt das auf, und es macht unheimlich Spaß dann daraus, sich für sich Potenziale zu erkennen, und wir arbeiten da unwahrscheinlich gerne, nicht nur als in Anführungsstrichen Friss- oder Stirb-Datenlieferant, hier hast du die Daten, viel Spaß damit, sondern auch um wirklich da in Kooperation zu gehen und zu sagen, mit den Kunden, mit den Agenturen, oftmals auch gemeinsam im Dreieck zu sagen, hey cool, wir würden empfehlen, A, B und C zu machen, das so zu verändern, den Werbedruck zu erhöhen, zu verringern, die Kontakte zu erhöhen, zu verringern. Da ist noch unwahrscheinlich viel rauszuholen, sodass TV auch noch durchaus lange Spaß machen kann, und die ganze Hinzunahme von Nonlinear dann auch erst recht.
Also zusammengefasst, also man soll gar nicht auf TV verzichten, sondern sich überlegen, wie man die beiden Kanäle konsequent aufeinander abstimmen kann.
Ja. Richtig, wie man noch mehr durch Daten rausholen kann.
Genau, ja, sehr cool. Absolut. Tipptopp. Dann vielleicht nochmal die letzte Frage. Was würdest du denn empfehlen, so an Büchern, Literatur und Co., was man mitnehmen kann in diesem Bereich oder generell so, was du aus der Medienwelt mitgeben würdest? Ja.
Ich habe natürlich die ganzen Ticker und Newsletter, Horizont, Media, WNV, das ist DWDL bei uns, das ist der Standard. Das würde ich auch weiterhin empfehlen, auch gerade jüngeren Marketieren, weil ich glaube, diese Fachpresse in Anführungsstrichen, die wird oft unterschätzt, um zu wissen, was los ist. Ich sage immer wieder so Leuten 25 bis 30 Jahre alt, ey, du musst dich, egal wie lame du vielleicht die Sachen findest, werde mal Subscriber von diesen Newslettern, weil dann merkst du wirklich, was passiert. Weil wir leben oft in so einer Bubble, die Hotshit-Themen, von den Hotshit-Themen dominiert wird, aber die eigentlichen großen Bewegungen sind nicht immer in diesen kleinen Bubbles. Mhm. Deswegen würde ich diese Newsletter empfehlen, alle. Ansonsten würde ich immer sagen, Technologieplattformen, große, ich finde es spannend, die beste Quote zu Marketing habe ich im Joe Rogan Podcast mit Neil deGrasse Tyson gehört, der gesagt hat, er findet getargetetes Advertising findet er scheiße, weil er möchte nicht in einer Welt leben, wo ihm immer Sachen serviert werden, die ihn interessieren. Er möchte mal in einer Welt leben, wo er neue, ganz neue Sachen überraschend links und rechts sieht.
Spannend.
Das, fand ich auch. Also so man findet auch von solchen Leuten interessante Perspektiven auf unsere Branche.
Challenge Time.
Und zum Schluss, wen würdest du noch gerne challengen, den ich unbedingt einladen soll als digitalen Superhelden und Experten?
Mhm. Ja, challengen würde ich auf jeden Fall Jan König von Odeline. Ich bin ja auch mit Gründer von Odeline und Jan ist ein sehr disruptiver, freidenkender Geist hinsichtlich Strategie, Kanäle und Zielgruppen. Deswegen würde ich ihn definitiv empfehlen.
Okay, vielen lieben Dank. Marin, wir sind jetzt schon mal zum Schluss der Folge angekommen. Ich glaube, ich habe sehr viel mitgenommen und wir haben eine große Anzahl der Informationen, die wir auch an unsere Zuhörer mitgeben können. Ich bin eher kein klassischer TV-Marketier und deswegen war das für mich echt eine sehr lehrreiche Session. Danke dir für die coolen Insights und ich wünsche dir noch viel Erfolg.
Danke dir, Lena, hat mich gefreut.
Mach's gut, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewaltiger Digitalkompetenz an einem Ort.